Deutschlandfunk. Der Tag.
Macht, Moral, Gerechtigkeit. Das ist heute ein Fokus im Podcast. Es geht um Frauen und die katholische Kirche.
Wenn wir die Frauen verlieren als diejenigen, die die Glaubensweitergabe tragen, einfach in den Familien, die das immer getragen haben, die kirchliches Leben tragen, die diakonisches Handeln tragen, weil sie sich darin engagieren, dann ist die Kirche in ihrem Bestand gefährdet. Das ist so.
So sagt es Georg Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, die sich ab heute zu ihrer Vollversammlung trifft. Und es wird dabei wieder einmal um die Frage gehen, ob man nicht Frauen zur Weihe zulassen müsste. Oder auch ein bisschen rustikaler ausgedrückt. Es geht darum, ob Frauen gemäß der katholischen Vorstellung einen natürlichen Platz in dieser Welt haben. Oder eben nicht. Wir stellen also heute die Gerechtigkeitsfrage. Außerdem geht es an die Ostsee. Wir begeben uns auf die Spuren eines Tunnels, der gebaut werden soll, mitten durch das Naturschutzgebiet Fehmarnbelt. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Präsenzveranstaltungen sind in Corona-Zeiten ja ein bisschen selten geworden. Dennoch, die Deutsche Bischofskonferenz trifft sich ab heute in Fulda. Ein Treffen, wo man sich keine Sorgen machen muss um geschlechtersensible Sprache, denn es treffen sich ja nur Männer. Bischof ist ein Amt, was man zwar theoretisch gendern kann, aber praktisch gemäß der katholischen Überzeugung eben nicht. Und genau das stinkt vielen Katholikinnen und Katholiken. Die Frage der Beteiligung von Frauen, sie steht seit Jahren auf der Tagesordnung solcher Treffen, neben anderen wichtigen Themen wie zum Beispiel der Aufarbeitung und Prävention von Missbrauch. Warum fällt das der katholischen Kirche eigentlich so schwer mit der Beteiligung, mit der Gleichberechtigung von Frauen? Meine Kollegin Christiane Florin setzt sich seit Jahren mit dieser Frage auseinander, war auch schon einige Male hier im Podcast. Und wir sind heute grundsätzlichen Fragen nachgegangen. Denn so ein bisschen könnte sich tatsächlich bewegen. Das signalisiert zumindest der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Und Christiane, eins ist ja, glaube ich, auf jeden Fall klar, dieses Thema, das wird die katholische Kirche nicht los.
Ja, ich finde schon immer interessant, wie das eigentlich benannt wird, über was man da spricht. Bischof Betzing, der Vorsitzende, seit einem halben Jahr Vorsitzende, spricht von der Thematikfrau. Meistens heißt es auch Frauenfrage, wo ich dann immer denke, was ist eigentlich die Frage da, wie lautet die? Mhm. Oder Stellung der Frau oder Rolle der Frau. Also man merkt schon, es wird so ein bisschen verdruckst formuliert. Vermutlich, weil man nicht sagen will, um was es eigentlich geht, nämlich um Gleichberechtigung oder andersrum Diskriminierung. Ich würde den Zustand als Diskriminierung beschreiben, aber es heißt immer Rolle oder Stellung der Frau oder Frauenfrage.
Wenn ich jetzt tatsächlich einfach mal die ganz grundsätzliche Frage stellen darf, um die es geht, das ist ja die Frage, warum sind Frauen eigentlich keine gleichwertigen Mitglieder in der katholischen Kirche?
Sie sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. So heißt die offizielle Wortwahl. Und aus dieser angeblichen Nichtgleichartigkeit folgen unterschiedliche Möglichkeiten. Also Frauen haben andere Möglichkeiten als Männer, laut katholischer Lehre. Männer sind deshalb eher für das, oder nur ausschließlich Männer sind für das Geweihte, für das Weiheamt berufen. Frauen können dazu gar nicht berufen werden, weil sie eben andersartig sind. So, das denkt man, das ist aus vergangenen Jahrhunderten, ist es auch, aber es ist eben immer noch der aktuelle Stand der Lehre. Und deshalb ist diese Frage, können Frauen geweiht werden, eben nicht nur alleine eine Frage, wo es um Priesterinnen oder sowas geht, sondern es geht eigentlich letztlich ja darum, stimmt das denn, dass Frauen eine bestimmte Rolle erfüllen können, müssen und dass sie sich nicht frei aussuchen können, wozu sie sich berufen, befähigt oder sonst was fühlen. Also das ist eigentlich das, was dahinter steht. Das nennt man Naturrecht und das ist eben die Vorstellung, dass die Frau eine natürliche oder eben gottgegebene Rolle hat.
Das heißt, wir haben hier eigentlich einen Zustand, der dem deutschen Grundgesetz widerspricht.
Ja, haben wir. Das haben natürlich auch schon andere mitgekriegt, dass das jetzt nicht ganz kompatibel ist mit der schlichten Aussage, Männer und Frauen sind gleichberechtigt aus dem Grundgesetz. Aber das Grundgesetz sagt ja den Religionsgemeinschaften Autonomie zu und die Besetzung der Ämter fällt unter die Autonomie. Okay. Also beim Arbeitsrecht zum Beispiel, da haben ja die Kirchen durch die Rechtsprechung etwas ändern müssen. Aber hier bei dieser verfassungsrechtlichen Frage, das ist bisher noch nicht so geknackt worden. Also da dürfen die Kirchen weiterhin sagen, Frauen haben eine bestimmte Rolle und deshalb werden die bei uns nicht katholische Priesterinnen zum Beispiel.
Weil das Ganze einfach den religiösen Kern betrifft.
Weil das den religiösen Kern betrifft. Weil man das eigentlich, ich würde sogar im Katholischen sagen, eben den dogmatischen Kern betrifft, weil man das eigentlich als Mitglied dieser Kirche glauben muss. Also das hat ja ein Papst so gesagt, vor nicht allzu langer Zeit, vor gut 25 Jahren, dass das nicht geht. Und deshalb muss man das eigentlich glauben, sonst sollte man vielleicht zu einer anderen Kirche gehen. So ist die Position. Nur viele nehmen das eben nicht mehr hin und sagen, warum soll sich nicht meine Kirche verändern, warum soll ich gehen?
Nun signalisiert ja unter anderem der Limburger Bischof Georg Betzing, der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz, dass sich da was verändern könnte. Du hast mit ihm gesprochen, vielleicht magst du sagen, was er da signalisiert.
Ja, ich habe länger mit ihm gesprochen, dass die Passage aus dem Gespräch zur Thematik Frau, um mal seine Wortwahl aufzugreifen, die ist ja dann auch hier im Deutschlandfunk gelaufen. Also er hat schon ein gewisses Problembewusstsein. Er sagt, es gibt die Argumente des Lehramtes, aber diese Argumente tragen nicht mehr. Die kann ich niemandem mehr vermitteln. Das sieht kaum noch jemand ein. Für ihn ist es eine Frage des Gehorsams gegenüber dem Papst, der eben gesagt hat, Priesterinnen gibt es nicht. Und auf der anderen Seite sagt er, was sollen Argumente, wenn sie keiner einsieht? Er hat gesagt, wir können dran arbeiten, dass vielleicht Frauen Diakoninnen werden könnten. Das ist ein Weiheamt. Und man kann auch sogar darüber hinaus nachdenken. Ich muss sagen, ich fand dieses Interview zwiespältig. Wenn man es von außen beguckt, dann denkt man, mein Gott, worüber reden die da eigentlich? Ja, das geht mir ja selber so, wenn ich einen Schritt daneben trete, denke ich auch, oh Gott, wenn das jetzt Leute hören, denken die, was ist das da, worüber man da spricht? Nach der innerkatholischen Logik hat er sich einigermaßen vorgewagt, zumindest gemessen an anderen Bischöfen, die das eben entweder, die dazu gar nichts sagen oder die das genaue Gegenteil sagen und sagen eben, die Rolle der Frau, die ist festgefügt, daran wird sich gar nichts bewegen.
Das heißt, dogmatisch betrachtet ist Betzing jetzt eigentlich ein Ketzer?
Also er hat da natürlich vorgebaut, weil er gesagt hat, es ist für ihn hauptsächlich eine Frage des Gehorsams, aber nicht der inneren Einsicht. Ich frage mich dann halt immer, wie lange kann man eigentlich so ein Amt durchhalten, wenn es nur noch gehorsam wird? Also wenn ich nur noch gehorche und bin gar nicht innerlich überzeugt von dem, was ich da verkünden soll, wann wird diese Spannung vielleicht nicht mehr aushaltbar? Aber ich glaube, so weit ist er noch lange nicht. Es geht natürlich auch immer ein bisschen darum, die Katholikinnen vor allem zu beruhigen und bei der Stange zu halten. Immer zu sagen, ja, ich versuche mal, ich denke nach, wir argumentieren und da könnte sich doch noch was tun. Aber es hat sich ja in den vergangenen Jahrzehnten also in diese Richtung nichts getan, eher in die andere Richtung. Dass die Mauer eigentlich noch höher geworden ist.
Also im Prinzip ist er so ein bisschen das Bindeglied im Spannungsverhältnis zwischen der katholischen Basis, den Menschen, die ja vielfach sagen, wir verstehen das alles nicht, wir wollen es anders, und dem Papst auf der anderen Seite, der eben sagt, es muss so bleiben.
Ja, er ist ja auch vom Naturell her eher vermittelnd, sehr freundlich, leutselig, auch volksnah. Es gibt ja auch andere Bischöfe, die also komplett ignorieren oder sich drüber hinwegsetzen, was an der Basis los ist. Zu denen gehört er eigentlich nicht. Aber ich las jetzt in einem theologischen Blog, dass er leicht sagen kann, wir werden diesen Weg beginnen, wohl wissend, dass er dass er kein Weiheamt für Frauen erreichen wird. Also dass er ob er wirklich so kampfbereit ist, da in eine richtig harte Auseinandersetzung mit Rom zu gehen, so schätze ich ihn eigentlich nicht ein. Er hat auf meine Frage, ist er Feminist, hat er gesagt, nein. Habe ich zwar nicht verstanden, warum er nein gesagt hat. Er hätte ja auch einfach sagen können, ja, weil Gleichberechtigung scheint ihm ja ein Anliegen zu sein. Mhm. Aber er hat eben doch deutlich gesagt, nein, weil das wäre zu viel der Konfrontation.
Spannend. Heißt aber, also du sagst, er müsste in den Konflikt gehen mit Rom, er müsste aber wahrscheinlich auch in den Konflikt gehen mit einigen deutschen Kollegen.
Ja, also es gab ja in der vergangenen Woche ein Interview mit dem Kölner Erzbischof, mit Kardinal Wölki. Das war eine Position, von der ich sagen würde, da gibt es eigentlich zwischen dem, was wir hier im Deutschlandfunk mit Betzing besprochen haben, gibt es eigentlich kaum eine Schnittmenge. Ne? Wölki hat gesagt, die Rolle der Frau, die ist festgefügt. Diese Kirche, so wie sie ist, die hat Jesus, der Herr heißt es ja dann immer, so gestiftet. Und besonders hübsch fand ich, dass er das belegt hat mit dem Gleichnis der Arbeiter im Weinberg. Das ist ja ein ganz bekanntes Gleichnis. Da arbeiten die unterschiedlich viel, bekommen am Ende denselben Lohn. Und hat im Grunde gesagt, Frauen, jetzt nehmt euch mal dieses Gleichnis zum Vorbild und hört eigentlich auf, immer was zu fordern. Himmlische Gerechtigkeit ist eine andere als die irdische Gerechtigkeit. So. Und ich meine, von dieser Position ist Betzing weit entfernt. Der hat schon erkannt, ohne dass er es jetzt wieder selber direkt Ungerechtigkeit genannt hätte, aber hat schon ein Ungerechtigkeitsempfinden, so hat er es dann genannt, festgestellt und hat jetzt nicht einfach gesagt, da gibt es eine himmlische Gerechtigkeit und erwartet die bitte und auf Erden erwartet ihr gar nichts.
Ich könnte mir vorstellen, dass an dieser Stelle bei dem einen oder anderen, der der Kirche vielleicht nicht so nahe steht und damit nicht viel anfangen kann, die Frage aufkommt, ob wir hier tatsächlich noch über Überzeugungs- und Glaubensfragen reden oder ob das da nicht um Machtfragen geht.
Ja, es geht um Machtfragen sowieso. Also die sogenannte Frauenfrage ist eine Machtfrage. Macht zeigt sich für mich auch immer daran, dass diejenigen, die die Macht haben, glauben, keine überzeugenden Argumente nötig zu haben. Mhm. Viele verweigern sich ja einfach einer argumentativen Auseinandersetzung. Die Argumente, die es da gibt für den Ausschluss der Frauen vom Amt, die tragen keine fünfminütige Diskussion, aber sie gelten eben. Ja, das Ergebnis gilt halt. Die sind nicht überzeugend, sondern meiner Ansicht nach kommt zu der Machtfrage auch noch was Zweites dazu, nämlich etwas Ideologisches. Dieses Thema Geschlechtergerechtigkeit oder Gender ist hochideologisch aufgeladen und wird ja auch oft in der Kirche als Genderismus oder so bezeichnet. Und das macht es eben so schwierig, darüber wirklich theologisch zu debattieren in dem Sinne, nenn mir deine Argumente, ich nenne meine und man schärft die Argumente aneinander. Eine solche Debatte, die gibt es im Grunde nicht, sondern sie wird immer über die Machtposition entschieden.
Aber
ein Bischof hat ja eine Machtposition. Ja. Der muss ja nicht, der wird nicht gewählt, der kann nicht abgewählt werden, der muss nicht auf die Einsicht seines Kirchenvolkes vertrauen. Der kann einfach sagen, ist so, war so, bleibt so.
Aber macht das nicht auch Religion dann auch ein bisschen aus? Dass, wir haben hier die Lehre, wir haben das Dogma, das besagt das ist richtig und dass damit die Auseinandersetzung mit tatsächlichen Sachargumenten abgewehrt wird.
Ja, das macht eine bestimmte Strömung in der Religion aus. Das macht eben die autoritäre Strömung in der Religion aus. Aber wenn ich jetzt, ich habe mich ja tatsächlich ein bisschen intensiver mit diesem Thema Geschlechtergerechtigkeit speziell im Katholizismus beschäftigt. Wenn ich jetzt mal frage, wo sind denn da die Grundlagen? Wo sind die Grundlagen im Evangelium? Das ist ja ziemlich dünn. Ja, das müsste ja eigentlich gelingen zu sagen, das Priesteramt hängt. Also das Geschlecht ist das allerwichtigste Kriterium für das Priesteramt. Und wenn man das dann sucht, wo ist denn da der Beleg, dann wird es natürlich schon dürftig. Es gibt schöne Stellen im Lukas-Evangelium, da heißt es, wer mein Jünger sein will, der soll auf jeden Besitz verzichten. Das ist ja mal eine klare Ansage, da steht aber nichts von Geschlecht. Ja? Mhm. So, und warum setzt sich jetzt das Kriterium Geschlecht durch, das Kriterium der Besitzlosigkeit aber nicht? Das sind natürlich lange, komplizierte Prozesse, Wechselwirkungen mit den Gesellschaften. Aber ich würde trotzdem immer so dran gehen und argumentieren und nicht sagen, naja, Religion ist halt so, entweder friss oder stirb. Mhm. Da zeigt ja die ganze Kirchengeschichte, dass es nicht so ist, denn sie hat sich ja verändert. Manches von dem, was man früher glauben musste, weil Päpste das qua Unfehlbarkeit verkündet haben, ist mehr oder weniger lautlos entsorgt worden, ist dem katholischen Komposthaufen anheimgefallen.
Mal ganz kurz weg von der theoretischen Ebene hin zu einer möglichen praktischen. Nehmen wir an, es wäre möglich, Frauen zu weihen, sodass sie Diakoninnen werden könnten. Was würde das bedeuten?
Das würde zunächst mal bedeuten, dass das Kriterium der Gerechtigkeit nicht immer nur anderen vorgehalten wird, sondern dass das auch in dieser Institution gilt. Also das wäre erstmal, glaube ich, ein wichtiges Zeichen. Ich denke auch, man muss sich ja auch lösen von der deutschen Situation. Es wäre ein wichtiges Zeichen hinein in die Welt. Die katholische Kirche ist in der ganzen Welt aktiv und in der ganzen Welt gibt es noch viele, viele Länder, viele Gesellschaften, in denen Frauen unterdrückt werden, in denen es Frauen oder Nicht-Männern, muss man ja sagen, schlechter geht als hier. Und wenn dann so ein Global Player sagt, uns ist Geschlechtergerechtigkeit wichtig, dann hätte das schon eine gewisse Auswirkung auf sehr patriarchale Gesellschaften.
Für diejenigen, die mit der Struktur der Ämter vielleicht nicht so vertraut sind, was würden die dann, also was bedeutet das Amt des Diakons, der Diakonin?
Ja, das ist die erste Stufe des Weiheamtes. Also man darf damit noch nicht so viel wie ein Priester. Mhm. Man darf zum Beispiel keine Eucharistie feiern. Mhm. Aber es ist ein sogenanntes sakramentales Amt. Also das wäre schon ein Zeichen, dass etwas, was bisher nur Männern vorbehalten war, dass dafür eben auch Frauen in Frage kommen. Also das wäre tatsächlich, also ist ja diese symbolische Ebene mindestens so wichtig wie das Substanzielle, weil das eben der Punkt ist, den bisher Frauen nicht überschreiten konnten. Aber ich würde natürlich trotzdem sagen, Gleichberechtigung heißt ja wirklich Gleichberechtigung. Das heißt ja, dass niemand einem eine Grenze setzt, nur weil man ein bestimmtes Geschlecht hat. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich Gleichberechtigung. Also so, wie es im Grundgesetz steht. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, ohne Aber dahinter. Also gibt es ja auch Kritik an dieser Position mit der Diakoninnenweihe. Die lautet eben so, naja, da hat man die Frauen dann damit abgespeist, dann sind die erstmal wieder ein paar Jahrzehnte ruhig, was ich allerdings nicht glaube. Sondern viele werden schlicht gehen oder noch mehr werden schlicht gehen. Die Geduld ist ja nicht mehr da, erst recht nicht bei jüngeren Frauen.
Wobei, wenn der erste Schritt gemacht ist, dann wäre es ja, ich denke jetzt einfach mal optimistisch, auch denkbar, die weitere Stufe der Weihe bis hin irgendwann zur Päpstin.
Zur Päpstin, genau. Ja, ja, ich hatte dann doch im Interview mit Bischof Betzing darauf gewartet, dass die Päpstin von ihm noch kommt, aber wollte er dann doch nicht so weit gehen. Aber klar, ne, in der Logik eigentlich der Ämter kann man die drei Ämter gar nicht trennen. Ne? Wenn es Diakoninnen gibt, dann muss es auch Priesterinnen und Bischöfinnen geben und dann kann da auch mal eine Päpstin raus werden. Aber es dauert halt doch länger als ein übliches Menschenleben. Ja, das ist ja der Punkt. Und man hat ja nur ein Menschenleben. Und deshalb sind ja auch heute wieder Frauen von verschiedenen Initiativen, auch kirchlichen Verbänden dabei und demonstrieren, weil sie sagen, wir haben die Geduld nicht mehr. Wir haben schon vor 50 Jahren das gefordert, Gleichberechtigung, und rausgekommen ist immer noch nichts.
Christiane, ich danke dir für die Einblicke.
Gerne.
Der Fehmarnbelt ist Naturschutzgebiet, ist eine Wasserstraße zwischen Lolland und Fehmarn, also zwischen Dänemark und Deutschland, etwa 18 bis 19 Kilometer breit, und genau hier soll ein Tunnel gebaut werden, wenn es nach den Regierungen von Dänemark und Deutschland geht. Eine europäische Zusammenarbeit zur Wirtschaftsförderung. Allerdings gibt es einigermaßen viel Widerspruch, insbesondere von Umweltverbänden, die unter anderem beklagen, dass es gar nicht so viel Verkehr geben wird, wie von der Landesregierung berechnet. Deshalb lohne sich so ein Eingriff in die Natur auch gar nicht. Das ist ein Argument. Nun beschäftigt das Thema ab heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Mündliche Anhörungen haben heute begonnen, richtig großes Verfahren. Ein zweites folgt dann noch im Oktober. Es gibt nämlich mehrere Akteure, die den Planfeststellungsbeschluss von Schleswig-Holstein anfechten wollen. Warum dieser Tunnel die Gemüter erhitzt hat, welche Interessen da am Spiel sind und warum die deutsch-dänisch durchaus ein bisschen unterschiedlich sind, darüber spreche ich mit Johannes Kulms, Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein, der trotz dieses großen Verfahrens ab heute in Leipzig ein bisschen die Luft aus der Nummer nimmt, auch wenn es nach wie vor viel Kritik gibt.
Also ohne dir jetzt gleich das Thema zu zerschießen, ich glaube, so die ganz großen Gefechte sind tatsächlich, die sind vorbei hier oben. Mhm. Also es stellt ja eigentlich auch niemand mehr in Frage, dass das Ding gebaut wird. Und ich glaube, der ganz große Protest, auch wenn es immer mal wieder Aktionen gibt, ist eigentlich auch vorbei. So, das heißt, wir reden jetzt eigentlich nur noch über das Wann und über das Wie so ein bisschen. Mhm. Aber natürlich, es gibt weiterhin hier, vor allem in Schleswig-Holstein, in Norddeutschland, ich weiß nicht, wie sehr es die Leute in Bayern interessiert, einfach viele Leute, die sagen, ich habe Bauchschmerzen aus Umweltgründen, aus Tourismusgründen und so weiter. Und dass es eine Murksidee ist, diesen Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark zu bauen. Die gibt es weiterhin und die machen sich natürlich auch Hoffnung jetzt so ein bisschen in Leipzig, dass man eben nochmal ganz stark auch über diese ganzen negativen Seiten reden kann.
Mhm, das heißt aber, du rechnest damit, dass Leipzig das schon durchwinken wird?
Ja, das sagen eigentlich alle, mit denen ich gesprochen habe, das sagen selbst auch so die vehementesten Gegner, also die Umweltschützer, SchützerInnen, die sagen auch, nee, vielleicht können wir es eben noch verzögern, aber das Ding ist gelaufen. Das ist eigentlich so das, was du immer hörst.
Was ist denn eigentlich das Ziel dieses Tunnels? Also warum wird der gebraucht?
Ja, ich würde sagen, das ist natürlich vor allem eine politische Frage, warum der gebraucht wird. Aber wenn man sich das mal anguckt, ich habe hier gerade noch mal vor mir aufgerufen, die Google Maps Karte von Hamburg nach Kopenhagen, das sind 340 Kilometer. So, und wenn du dir das jetzt anguckst, die Strecke, die Vogelfluglinie über Fehmarn ist fast eine gerade Strecke. Da brauchst du aber eben, weil du die Fähre in der Mitte hast, über den Fehmarnbelt, mit dem Auto locker 4 Stunden, mit dem Zug 4,5 bis 5 Stunden. Und wenn du jetzt guckst, dass du über Flensburg auffahren kannst, das ist ein riesen Umweg, 160 Kilometer länger, ist mit der Bahn aber genauso schnell, da merkst du eigentlich schon, was so das Thema ist. Also du hast diese 18 Kilometer Meerenge zwischen Fehmarn und Lolland in Dänemark und da kommst du halt nur mit dem Schiff rüber. Das dauert 45 Minuten so. Und wenn du jetzt einen Tunnel hast, dann kommst du halt sehr viel schneller durch, nur ungefähr 10 Minuten für die Autos, 7 Minuten für den Zug. Plus, man will halt eben auf beiden Seiten in Deutschland und Dänemark auch die Autobahn, aber vor allem die Schienenwege modernisieren und deutlich schneller machen. Und dann hast du halt echt ein Zeitargument, das kann man nicht von der Hand weisen, auch nicht die Gegner. Du brauchst heute, wie gesagt, mit dem Zug fast 5 Stunden von Hamburg nach Kopenhagen. Du bräuchtest dann, sagt die Deutsche Bahn, 2 bis 2,5 Stunden mit den schnellen Zügen. Das ist natürlich ein Argument und vor allem auch eine Konkurrenz zum Beispiel zum Flieger. Weil ich kenne die Leute auch in meinem Bekanntenkreis, die sagen, ich fliege von Hamburg nach Kopenhagen. Wenn man so denkt, 340 Kilometer ist am Murks. Also das ist erstmal so ein Zeitargument auf jeden Fall.
Okay, das heißt, wir haben hier einen Tunnel, der nicht nur eben für Autos und Lkw gedacht ist, sondern es wird auch einen Tunnel geben für die Bahn. Wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Also da wird jetzt dann ein Tunnel in die Ostsee getrieben. Wie sehen da die Pläne aus?
Genau, also das ist ein sogenannter Absenktunnel. Das ist so ein Tunnel, der wurde zum Beispiel auch gebaut auf der Öresund-Verbindung, also die Verbindung zwischen Kopenhagen und Malmö. Da gibt es eine Brücke, dann kommst du irgendwann auf eine Insel und dann kommt ein Tunnel. Und das ist dasselbe Prinzip. Man baut Tunnelelemente an Land, man bereitet die vor in einer großen Fabrik. Das will man beim Fehmarn-Belt-Tunnel eben auf dänischer Seite machen. Und dann werden irgendwann die treiben dann auf. Ich bin auch kein Ingenieur, ich kann dir das nicht erklären, aber die schwimmen die Dinger, da kannst du die rausziehen mit dem Schlepper auf die Ostsee, tut tut. Und dann werden die halt irgendwann in Position gebracht und abgesenkt. Und am Meeresgrund hast du dann eine Rinne, so eine Art Graben über diese kompletten 18 Kilometer und dann wird eben Stück für Stück, 200 Meter ungefähr so ein Teil lang, abgesenkt und dann kannst du Element für Element diesen Tunnel zusammensetzen und am Ende hast du in jedem Tunnelelement nochmal, lass mich lügen, 4 oder 5 unterschiedliche Tunnel. Also jeweils 2 für die Autos und 2 für die Züge und noch ein Nottunnel. Und dann ist irgendwann ein Tunnel fertig.
Also eine enorme Ingenieursleistung tatsächlich auch. Ja. Aber ich glaube, das wird auch deutlich aus dem, was du gesagt hast. Das ist natürlich auch ein enormer Eingriff in die Natur. Und genau deshalb sagen jetzt ja auch die Naturschutzverbände, Moment mal, und auch deshalb klagen sie in Leipzig. Gucken wir uns die Gegend an, wo das da durchgetrieben wird. Was ist das für eine Region? Wie sieht die Natur da aus?
Ja, also ich bin ungefähr schon 100 Mal auf dieser Route unterwegs gewesen. Es sieht alles erstmal so ein bisschen unspektakulär aus, aber auch faszinierend, würde ich sagen. Also das ist schon, da sind Schweinswale in der Gegend, da sind auch Seehunde und das ist einfach schon ökologisch ein sehr sensibles Gebiet, sagt zum Beispiel auch der NABU. Und die sagen halt, wenn du da jetzt so einen Tunnel baust, allein durch die Bauarbeiten, da werden so viele Sedimente aufgewirbelt, unter Wasser. Du weißt überhaupt nicht, was das für Auswirkungen hat. Du kannst diese Tiere vertreiben. Und jetzt ist es ja auch so, dass man letztes Jahr Riffe entdeckt hat. Das ist eigentlich doch so ein ganz großes Thema in den letzten Monaten gewesen. Riffe, die offenbar nicht in den dänischen Tunnelplanungen drin gewesen sind. Und das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo man sagt, ey, na gut, wir werden vielleicht mit den Riffen nicht das ganze Projekt kippen können. Aber vielleicht müssen die Dänen echt nochmal ihre Planung nachbessern. Und das kann dann wieder den Baustart nochmal um einiges verzögern.
Wenn du jetzt sagst, die Dänen müssen nachbessern, müssen wir vielleicht auch die Frage klären. Also das ist ja ein Projekt zwischen Deutschland und Dänemark. Wer genau baut und wer betreibt dann eigentlich?
Ja, das ist so ein bisschen das Ulkige bei dem Projekt, möchte ich mal sagen. Also es ist eigentlich wie so ein Geschenk aus Dänemark, was in Deutschland keiner haben will, würde ich sagen. Weil das ist, Deutschland und Dänemark haben 2008 einen Staatsvertrag gemacht über dieses Tunnelprojekt. Aber zahlen werden am Ende alleine die Dänen, also die Steuerzahler erstmal, beziehungsweise die EU, die gibt auch ein bisschen Geld dazu. Die tragen diese 7 Milliarden Euro für den Tunnel und das soll dann durch die Maut refinanziert werden. Also Kopenhagen sagt, dass die Rechnung wird aufgehen. Und Deutschland muss eben nur für die sogenannte Hinterlandanbindung aufkommen, also die Schienenwege und die Autobahn, wobei nur heißt auch, das ist inzwischen auch ziemlich teuer, da hatte man mal so mit 800 Millionen Euro gerechnet, da sagt man inzwischen auch, das wären ungefähr 3,5 Milliarden Euro. Wer weiß, vielleicht wird es auch noch mehr, es wird wohl auch noch um Lärmschutz gehen an der Strecke, also Das ist schon ein riesengroßes Projekt finanziell, aber auch infrastrukturmäßig. Ich glaube, es wird manchmal gesagt, das größte oder zweitgrößte in Europa. Also schon ein sehr dickes Teil, wo 3.500 bis 4.000 Leute auch über viele Jahre vor Ort mitarbeiten sollen.
Die DänInnen bezahlen das jetzt, weil Dänemark sich damit eben auch stärker an Kerneuropa quasi anbindet, sage ich mal. Oder ist das ein bisschen zu stark zugespitzt?
Ja, also es ist wahrscheinlich erstmal so eine, die Dänen, glaube ich, sind ja eher und Dänen relativ pragmatisch, vielleicht auch einfach so eine Rechnung. Man verspricht sich natürlich vor allem wirtschaftliche Vorteile davon, die Dänen, aber auch die Schweden. Ich habe immer wieder gehört, dass die Schweden auch im Hintergrund sehr auf dieses Projekt gedrängt haben, dass sie das so ein bisschen zur Bedingung gemacht haben, dass man 2000 eben diese Riesenverbindung zwischen Malmö und Kopenhagen gebaut hat, die Öresundbrücke, und gesagt hat, Leute, wir machen das aber nur, wenn ihr gleichzeitig auch dafür sorgt, dass es den Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark gibt, weil wenn du in Schweden wohnst und dann auf die Karte guckst, dann kannst du echt richtig schnell runterbrettern nach Zentraleuropa. Ja, es ist aber, denke ich, auch irgendwo natürlich ein politisches Ding. Du kannst natürlich auch argumentieren, du bringst die beiden Länder damit näher, aber Klar. Dieses Argument, ganz ehrlich, hört man eigentlich relativ selten, finde ich.
Okay, wie wird das denn auf dänischer Seite eigentlich gesehen? Wir haben ja schon über die deutschen Naturschutzsorgen gesprochen. Was sagt man denn eigentlich in Dänemark dazu?
Ja, das ist schon auch interessant, dass in Dänemark sich zumindest keiner groß darüber aufregt. Also selbst die Naturschützer, SchützerInnen in Dänemark, die sind da ziemlich still eigentlich. Und das ist mir auch aufgefallen, das finde ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das vielleicht damit zusammenhängt. Also die Dänen haben halt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, kann man sagen, viele große Infrastrukturprojekte gewuppt. Da muss man auch fairerweise sagen, das haben die auch ganz gut hingekriegt. Da gab es nicht diese explodierenden Baukosten wie bei uns und so, und das war auch alles in time. Und da gab es aber zum Beispiel auch bei der großen Beltbrücke oder auch bei Öresundbrücke gab es auch viele Umweltvorbehalte im Vorfeld, und im Nachhinein hat man immer gesagt, das war alles gar nicht so schlimm und man ist eigentlich heilfroh, dass man diese Verbindung hat, weil du eben auch schneller dann von A nach B kommst. Und das erklärt vielleicht so ein bisschen auch, warum es jetzt kaum Protest gibt, warum selbst die Umweltschützer in Dänemark sagen, Leute, ist doch alles nicht so schlimm, regt euch mal nicht so auf, weil man eben das alles sehr pragmatisch sieht und sieht, wieso, die Dänen haben doch gezeigt, dass sie das können. Und dann kommt halt aber auch noch dazu, du hast ein ganz anderes Planungsrecht. Aha. Das ist in Deutschland einfach sehr viel komplizierter, die Beteiligung ist ganz anders. Und in Dänemark gab es, glaube ich, irgendwie 50 Einwände insgesamt gegen das Projekt und in Deutschland 12.000. Also das ist schon mal so die Größenordnung. Auch das ein kleiner, vielleicht mentaler, kultureller Unterschied oder ein Unterschied für die Juristerei.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass da wirtschaftliche Interessen dahinter stehen und sich sowohl Deutschland als auch Dänemark positive wirtschaftliche Effekte erhoffen. Es gibt aber auch einen Wirtschaftszweig, der guckt überhaupt nicht allzu glücklich auf dieses Unterfangen. Und das sind diejenigen, die aktuell noch mit den Fähren unterwegs sind. Was sagen die denn eigentlich?
Ja, die finden das natürlich nicht so toll. Also vor allem das Unternehmen Scantlines, das ist eben die Reederei, die auf der jetzigen Route zwischen Fehmarn und Lolland eben die Fähren betreibt. Die finden das überhaupt nicht toll. Andererseits wissen die das schon seit vielen Jahren. Also die haben sich darauf eingestellt. Und man muss auch sagen, das ist eigentlich, ja, würde ich mal ganz klar sagen, eine Gelddruckmaschine, dieses Unternehmen. Weil du hast da diese Verbindung, du hast das Monopol. Und ich muss auch sagen, bei aller Kritik, die ich auch an dem Projekt habe, als Nutzer, als Pkw-Fahrer, wenn ich dann nach Skandinavien fahre, reg ich mich auch immer auf über die hohen Preise bei dem Schiff. Das merkt man, wenn du im Sommer darauf willst, also ohne da jetzt zu sehr Bashing zu machen, zahlst du schnell mal 100 Euro im Pkw. Und wo man dann sagen kann, jo, Wettbewerb mit einem Tunnel könnte ja aus Nutzersicht zum Beispiel schon interessant sein.
Ah, interessant, ja. Wir müssen vielleicht auch noch kurz über die Landesregierung in Schleswig-Holstein sprechen. Da hattest du mich auch nochmal drauf aufmerksam gemacht, weil das ist ein Bundesland, in dem die Grünen mitregieren, die jetzt dann ordentlich Ärger auch von den Naturschutzverbänden bekommen. Wie passt das so richtig zusammen?
Ja, ich glaube, das ist so ein Beispiel, was wir in vielen Bundesländern vielleicht auch sehen können. Also die Grünen waren ja zum Beispiel auch in Düsseldorf mit in der Regierung, mussten irgendwie diese Kohlekraftwerke mittragen. Das ist hier einfach so ein bisschen so, ja, Running Gag will ich nicht sagen, aber das ist halt bekannt. Und die Grünen haben sich irgendwie damit arrangiert, sagen halt, ja, wir haben einen Koalitionsvertrag geschlossen in Kiel mit der FDP, mit der CDU. Wir tragen das Projekt mit und ja, aber du merkst natürlich, das ist die Partei von den dreien in dem Bündnis, die das weiterhin überhaupt nicht toll finden. Und ich habe auch noch nie irgendwie einen Grünen gehört, der das total abgefeiert hat. Und im Gegenteil, eigentlich bei jeder kleinen Verzögerung oder Meldung, wir haben Riffe gefunden oder was auch immer, hörst du sofort auf die Grünen, die sagen, ja, und jetzt müssen wir aber die Notbremse ziehen. Konstantin von Notz zum Beispiel auch, der sitzt ja für die schleswig-holsteinischen Grünen im Bundestag, was der da neulich wieder gewettert hat. Das merkst du schon, die wollen das nicht. Aber ja, wie gesagt, selbst die Gegner von dem Projekt sagen ja eigentlich, der Drops ist gelutscht, der Tunnel wird kommen, deswegen auch da eigentlich keine riesengroße Aufregung mehr.
Politischer Pragmatismus auch. Stichwort Grün, wenn es jetzt grünes Licht gibt aus Leipzig,
ja,
kann es dann irgendwie sofort losgehen mit dem Bau?
Ja, im Prinzip schon, wobei ich glaube, viele rechnen damit, dass es halt eben Verzögerungen gibt, also dass es vielleicht sich nochmal um, ich weiß nicht, 1-2 Jahre, gut, ich will keine Zahlen nennen, aber verzögern könnte. Aber die Dänen haben halt gesagt, dass sie schon im kommenden Jahr anfangen wollen zu bauen, ab dem, meine ich, 1. Januar. Und ich meine sogar juristisch dürfen sie das, weil das Interessante ist ja, es sind 18 Kilometer und bis zur Hälfte der Meerenge dürfen die Dänen eigentlich schon anfangen, ihren Tunnel zu bauen. Also wäre natürlich doof, wenn sie bei 9 Kilometer dann sind und es dann irgendwann heißt, sie dürfen nicht weiterbauen. Aber das wird ja, glaube ich, nicht passieren. Insofern, die Dänen haben vorgelegt und würden da gerne jetzt auch nächstes Jahr dann auch mal richtig schon mal den Hammer kreisen lassen, ja.
Der Tag vom 22. September 2020. Ein Dienstag, das heißt, es ist sozusagen Feature-Tag im Deutschlandfunk. Da läuft nämlich im linearen Programm um 19.15 Uhr immer ein Feature. Heißt also, alle Podcast-Apps bekommen auch neuen Stoff. Jedenfalls, wenn sie den Feature-Feed des Deutschlandfunks abonniert haben. Würde ich empfehlen, generell aber auch dieses Mal. Es geht um die 7 Leben der Margaretenhütte, eine ostdeutsche Industriegeschichte. Ich habe es mir schon runtergeladen, noch nicht gehört, aber ich freue mich sehr darauf, das heute Abend zu tun. Also wenn Sie mögen, das Feature vom Deutschlandfunk eigentlich fast immer empfehlenswert. Der Tag geht damit zu Ende. Sie können uns mailen an dertag@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns über Fragen und Feedback. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Sag danke fürs Zuhören und tschüss.